Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf ein großes Event und einen Rabattcode, den du hier abstauben kannst. Die Work Awesome am 26. November. Die Work Awesome ist die Konferenz von Brand 1 für alle, die die Arbeitswelt von morgen heute schon gestalten. Hier treffen sich VisionärInnen, HR-Pioniere und Tech-ExpertInnen, um Arbeit neu zu denken. Von KI-Integration in den Alltag bis zu neuen Unternehmenskulturen. Ich bin auch am Start und freue mich vor allen Dingen auf das sehr gut kuratierte Programm. Am 26. November findet die Work Awesome in Berlin statt und entwirft die Blaupause für die Zukunft. Dein Ticket gibt es unter brand1.de/work-awesome oder in kurz b1.de/wa. Also B wie Bertha, die Zahl 1.de/wa. Ein Rabattcode, den gebe ich dir auch noch mit, nämlich work-10 und damit bekommst du 10% auf dein Ticket. Arbeit ist nicht nur ein Ort, an dem wir gehen, sondern auch ein Raum für Ideen, die wirklich etwas verändern. Und diese Ideen findest du nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf der Konferenz. Da könnte ich mir keinen besseren Werbepartner für Unboxing New Work vorstellen. Bestell dir also jetzt dein Ticket für die Work Awesome mit 10% Rabatt. Wenn du vor Ort bist, dann sag kurz Bescheid, damit wir uns mal kennenlernen. Hast du das erledigt und du hast dein Ticket in der Tasche, dann geht's los mit diesem Podcast. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin der Lutz und möchte gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilen Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick erscheint. Und in diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seine Facetten ein. Heute bin ich wieder, der Lutz, euer Host. Ich bin Workshop-Facilitator und Trainer bei Hello Agile. Und mein Gast heute ist Michel Eggebrecht. Michel ist Wirtschaftspsychologe, Autor, Teamentwickler, systemischer Organisationsberater und. Und man kann auch sagen, eine Stimme, die gerade ganz, ganz viel Aufmerksamkeit erfährt, sei es in Podcasts, Webinaren, durch die Bücher. Und das hat uns auch heute zusammengeführt, denn ein Buch, das steht bei mir ganz fest im Bücherschrank. Und das heißt Entschieden, wie du im agilen Umfeld gute Beschlüsse herbeiführst. Und darüber soll es heute gehen, Entscheidungen. Michel, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hi Lutz, freut mich.
Ja, sehr gut. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt in einem Podcast zu einem Nebenprojekt und gemerkt, okay, da gibt es noch so viel mehr Themen, über die wir uns austauschen wollen. Deswegen freut es mich sehr, dass es jetzt auch heute mit großem Besteck im Unboxing New Work Podcast klappt. Ich habe eine Check-in-Frage dabei und da es um Entscheidung geht, wie könnte es anders sein? Michel, was war die letzte große Entscheidung, die du persönlich getroffen hast?
Das war der Beschluss, in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Also ich war schon mal in der Vollselbstständigkeit, war dann lange auch angestellt in verschiedenen agilen Rollen, in Führungsrollen unterwegs und bin jetzt aber zurück in der Vollselbstständigkeit. Und das war schon auch eine große Entscheidung für mich. Kleines Kind zu Hause, ein Haus, das finanziert werden muss, sodass da schon auch ein längerer, intensiverer Abwägungsprozess im Vorfeld stattgefunden hat.
Stark, wie lange hast du ungefähr dir das Hirn darüber zermartert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Pro-Kontra-Liste, wie triffst du solche Entscheidungen?
Nee, das war, also im Prinzip war es eine jahrelange immer mal wieder drüber nachdenken. Dann mit Geburt meines Sohnes ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Mhm. Wollte erst mal abwarten, wie sich diese noch viel größere Veränderung so auswirkt. Und jetzt hatte ich in den ersten Monaten des Jahres eigentlich die schöne Situation, dass ich immer mehr Anfragen hatte, als ich annehmen konnte in der Selbstständigkeit. Und das hat mir dann hier und da manchmal ein bisschen wehgetan, dann absagen zu müssen aus Kapazitätsgründen und gleichzeitig aber den Mut gemacht, na, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, den Schritt zu wagen.
Okay, sehr schön. Und wann startest du durch? Wann geht's los?
ab Juli bin ich dann in der Vollselbstständigkeit. Ich weiß nicht genau, wann es ausgespielt wird, also wann unsere Folge hier ausgespielt wird, aber ab Juli bin ich dann ganz selbstständig.
Das wird kurz vorher vermutlich sein. Stark. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Und ob Entscheidungen was sind, worüber man überhaupt beglückwünschen muss, darauf schauen wir gleich nochmal. Aber Michael, zuerst einmal zu dir. Ich habe eben schon gesagt, du hast einen psychologischen Background, du schreibst Bücher, du bist systemischer Organisationsberater. Nimm uns mal einmal mit auf deinen Weg und in deinen Büchern habe ich irgendwo gesehen, du warst auch mal ein Rhetorik-Champion. Kann man das so sagen? Lass uns da mal anfangen.
Wo hast du das denn mitbekommen? Ich hab tatsächlich ich glaube 2014, 2015, 2016 mal in der Organisation Toastmasters als aktiver Teilnehmer mitgewirkt. Das ist eine Rhetorik, also eine Rednerorganisation mit Tausenden von Clubs weltweit, wo man erstmal Reden trainiert, und da gibt es auch Wettbewerbe. Und ich habe auch an Wettbewerben teilgenommen und auch nicht so unerfolgreich teilgenommen. 2016 habe ich dann eine Norddeutsche Rednermeisterschaft. Das heißt dann noch ein bisschen anders. Ja. Aber genau, im Prinzip bin ich dann für meinen Verein angetreten gegen ganz andere Vereine. Nachdem ich da im Vorfeld auch schon mich zweimal, also, da gibt es auch so Hierarchien, wenn man sich da qualifiziert. Genau. Und danach habe ich aber auch aufgehört. Also das war dann doch eine relativ kurze Geschichte, aber eine, die mir total viel Spaß gemacht hat und wo ich dann auch einfach viel lernen konnte. Mit Leuten, das ist schon wirklich toll in der Organisation, da trifft man alle möglichen Leute, ne? Also von der 70-jährigen Irmgard, die auch nochmal lernen möchte, vor Leuten zu reden, und das war auch als ein Kontaktpunkt sucht, neben dem Manager, der große Angst hat, vor Leuten zu sprechen, und neben Leuten wie mich, die quasi frisch noch, ich glaube sogar noch im Studium angefangen haben, so, das macht mir irgendwie Spaß, ich möchte da mehr Bühne haben.
Okay, ja. Stark. Und nach dem Studium ging es dann in verschiedene agilen Rollen oder kam erst die Selbstständigkeit? Also vielleicht kannst du so deinen Werdegang ganz kurz skizzieren.
Ich habe schon relativ früh im Studium 2013 eine studentische Beratung gegründet und habe da alles Mögliche probiert. Und was funktioniert hat, waren aber am Anfang so Kommunikationstrainings und Teamentwicklung. Und das habe ich immer mehr gemacht. 2016 dann eine Mediationsausbildung und nach dem Studium habe ich das eine Weile weitergemacht, auch in der Vollselbstständigkeit schon mal, und bin da, also fand die Tätigkeiten total cool. Was mich aber genervt hat, war so das administrative Rechnung schreiben, Angebote machen. Akquise fand ich ätzend. Also ich habe auch Kaltakquise eine Zeit lang gemacht. Da lernt man Ablehnung aushalten, war nicht so meins. Und dann war die agile Welle gerade so auf so einem Hype, würde ich sagen. Und ich dachte, Scrum Master klingt irgendwie cool. Das klingt wie Teamentwickler ohne Rechnung schreiben. Das würde ich gerne machen. Habe mich dann bei der Otto-Gruppe beworben, bin dann bei Hermes, dem Logistiker von Otto, untergekommen. War da Scrum Master, Agile Coach und dann auch mal disziplinarisch 2 Jahre für verschiedene Softwareentwicklungsteams verantwortlich. Hatte dann dort auf einmal wieder mehr administrativen Kram an der Hacke. Und bin dann nochmal zur Generali gewechselt, also großer Versicherungskonzern. War da als Agile Coach und unterwegs auch in für verschiedene Teams Scrum Master und zuletzt Release Train Engineer, also in so einem skalierten Safe-Konstrukt dann für die übergreifende Koordination einer größeren Organisationseinheit mit vielen Teams verantwortlich. Genau, also das ist mein Angestellten-Dasein. Ich habe immer nebenbei Projekte gemacht, war zuletzt auch nur in Teilzeit noch angestellt. Und die Selbstständigkeit hatte so je nach Lebensphase mehr oder weniger Spielraum. Aber meine Lieblingskunden habe ich immer behalten. Aha. Und durch die Bücher tatsächlich musste ich dann irgendwann auch keine Kaltakquise mehr machen, sondern habe eigentlich über Marketing, Buchmarketing oder auch über Podcasts tatsächlich immer so dann Anfragen bekommen, und das jetzt ein Ausmaß angenommen, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich ohne Kaltakquise zurück in die Vollselbstständigkeit.
Stark. Ja, das freut mich total. Du bist gerade ja auch immer wieder in Systemisch Agil, den Podcast zu hören. Absolute Hörempfehlung. Und ich war ein bisschen traurig, als dieser Podcast, als man merkte, es lief so aus. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass es weitergeht und auch mit dir als Stimme da weitergeht. Und da steckt ja der Begriff systemisch drin. Und ich weiß aus deinen Büchern, deine Perspektive auf Organisation ist stark systemtheoretisch geprägt, würde ich sagen. Kannst du, okay, gemeine Frage, aber kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen, was steckt hinter dieser systemtheoretischen Betrachtungsweise? Also wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt unendlich weit den Sack aufmache, aber ich merke, dass das systemisch, Systemtheorie, dass das schnell so hingeworfen wird und man glaubt, da stellen sich wohl alle das Gleiche drunter vor, aber es ist ja ein bisschen komplexer.
Ja, das könnte jetzt schon dauern, aber ich versuche es mal sehr runterzubrechen.
Ja.
Also, meine Idee ist, ich muss kurz mal was trinken.
Alles gut. Das ist ja, also ich, manchmal fragt man sich als Podcast-Host auch, wie hätte ich diese Frage beantwortet? Aber gut, Michael, ja, hau raus.
Nee, gerne. Also, die Theorie, mit der man so auf die Welt guckt, bestimmt ja ganz stark von dem, was man sieht und wie man sich das, was man sieht, erklärt. Und je nachdem, wie man sich die Welt so erklärt, kommt man auf andere Handlungsideen. Deswegen finde ich, die Theorie könnte man halt wie so eine Brille betrachten, durch die man durchschaut. Und die systemische, ich bin da, würde ich sagen, auch relativ systemtheoretisch und dann auch im Speziell einigermaßen stark nach Luhmann geprägt. Aber da gibt es dann noch andere große Namen wie Herbert Simon, Carl Weick. Also so ein paar Organisationssoziologen, die mich da sehr geprägt haben. Und ich mache mal nur ein Beispiel, wie so eine Brille anders ausschauen kann. Ne?
Gerne.
Wenn ich auf Teams gucke, dann gucke ich ganz stark darauf, welche soziale Ordnung im Sinne von Spielregeln haben sich hier eigentlich ausgebildet. Und erkläre mir das, was da im Team passiert, gar nicht so sehr als, na, die Leute tun das, weil sie bestimmte Charaktere sind oder weil sie bestimmte Persönlichkeiten mitbringen, sondern viel stärker, was sind hier die, Luhmanns Begriff wäre jetzt Erwartungsstrukturen oder Erwartungserwartungen, wie man sich hier zu verhalten hat. Und dann gibt es Teams, die haben ganz viele, alle Teams haben explizite Erwartungsstrukturen. Wir beginnen jeden Morgen um 10 mit unserem Daily. Wir verteilen Aufgaben auf eine bestimmte Art und Weise. Und ganz viel bildet sich aber auch implizit aus, ohne dass man je drüber gesprochen hat. Immer wieder ist Manni der dafür verantwortlich ist, das Dashboard für den Betrieb im Blick zu behalten. Es ist irgendwie ganz klar, bestimmte Entscheidungen architektonischer Art werden nur getroffen, wenn alle in dem bestimmten Meeting dabei sind. Andere Entscheidungen dürfen auch getroffen werden, wenn es einfach mit denen, die anwesend sind. Und das ist so eine Brille, die ich immer aufhab und gucke mir an, okay, welche Spielregeln scheinen hier zu gelten und lenken das Verhalten ganz stark. Eine zweite Brille, die das Systemische auch stark betont, ist, ich betrachte das, was im Team passiert, immer im Kontext des Rahmens. Also wie wird beeinflusst das, was in der Organisation passiert, das, was im Team passiert. Ich kriege immer mal wieder Aufträge, die damit beginnen, dass ein Team nicht so performt aus Sicht eines Managementvertreters von Führungskräften, die dann sagen, naja, das Team ist, wir haben auf agil umgestellt, wir haben die Idee und die Erwartung gehabt, dass sie jetzt irgendwie innovativer sind, coole Ideen entstehen, haben Design Thinking Workshops rauf und runter gemacht, da sind auch Ideen entstanden, aber irgendwie richtig kreativ, innovativ ist das Team überhaupt, ist das Team nicht. Und dann gucke ich mir immer den Rahmen an, weil ich davon ausgehe, dass was in einem Team passiert, ist ganz stark dadurch bedingt, was die Rahmenbedingungen sind. Und stellt man möglicherweise fest, ah, okay, spannend, hier gibt es irgendwie eine One-Face-to-the-Customer-Policy. Das Team hat überhaupt keinen Draht zum Endkunden und darf ihn auch nicht haben, weil es eine Fachabteilung gibt, die sich das vorbehält. Und dann ist es fürs Team schwierig, kreative Ideen für Probleme zu überlegen, die es nicht aus erster Hand verstehen kann und darf. Möglicherweise steht das Team so unter Zeitdruck, sodass es völlig absurd wäre, wenn man sich jetzt Zeit nimmt, sich kreative Ideen zu überlegen oder Sachen auszuprobieren. Das wäre so eine zweite Brille, die für mich systemisch ist. Ich gucke immer, und das ist auch sehr, sehr Luhmannschisch systemtheoretisch geprägt, und da habe ich das, finde ich, sehr gelernt, diesen Blick auf die Funktion. Also die Annahme, alles, was passiert, kann Funktion haben, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht so schnell sieht. Hm. Also, ne, wenn ich als, ich sag mal, als Hardcore-Agilist sehr normativ geprägt, wir sollten alle auf Augenhöhe sein und so weiter. Und dann komme ich in ein Team rein und stelle fest, boah, immer wenn die Ute was sagt, werden alle leise und es scheint hier eine ganz stark ausgeprägte informelle Hierarchie zu geben. Also das Wort hat einfach massives Gewicht. Dann versuche ich da eine Distanz drauf zu bekommen und zu überlegen, okay, was daran ist, aber vielleicht auch gut und was auch nicht. Ne, und das kann sein, dass sich Leute darüber so ärgern, dass sie nachts nicht mehr schlafen können, weil sie denken, was nimmt sie sich eigentlich raus? Weil ich sage, okay, das ist nicht so hilfreich für ein Team. Ja. Es kann sein, dass die Ute aber auch ganz lange wartet, bis sie das tut und es erst dann tut, wenn das Team in so einer Sackgasse gelandet ist und darüber für Handlungsfähigkeit sorgt, weil sie sagt, komm, jetzt lass uns mal links gehen. Das kann sein, dass, wenn Ute im Urlaub ist, das Team überhaupt nicht entscheidungsfähig ist, weil ich sage, okay, das ist ziemlich dysfunktional in dem Aspekt. Und da sehr, sehr differenziert drauf zu gucken und all das, was man so in Organisationen sieht, immer aus der Brille zu betrachten, was daran ist funktional. Es gibt zum Beispiel auch den schönen Begriff brauchbare Illegalität. Also selbst wenn Leute von Regeln abweichen, ja, kann man da immer noch hingucken und sagen, okay, das ist vielleicht hilfreich. Weichen die vielleicht genau an den richtigen Stellen von den Regeln ab? Und es ist auch gut, dass sie es tun. Und natürlich gibt es aber auch Regeln, wo es hilfreich und wichtig ist, dass die Regeln eingehalten werden. Also das wäre für mich typisch systemisch. Und ich mache noch eine vierte Brille.
Ja, gerne. Aber also, Michael, zu jeder Brille musst du nochmal in den Podcast wiederkommen. Zumindest zu ein, zwei. Aber genau, gerne die vierte Brille, ja.
Genau, man kann da, also ich mache ein dreitägiger Teamentwicklungsseminar systemisch. Da geht es im Prinzip genau darum, diese vier Brillen aufzudröseln. Mhm. Und die vierte ist die konstruktivistische Perspektive. Also die Annahme, alles, was wir sehen, ist eine Konstruktion. Und wenn ich dann mit Teams arbeite, gehe ich auch davon aus, okay, jeder konstruiert sich hier erstmal seine Wirklichkeit. Und da leitet sich ganz viel daraus ab, ne? Also, dass ich sagen würde, die Leute reagieren nicht auf dich, sondern auf das Bild, was sie von dir haben. Mhm. Und es ist wichtig, eine Idee davon zu kriegen, welches Bild haben sie denn, ne? Deswegen stelle ich, und das hat so viele, also wahnsinnig viele praktische Ableitungen. In der Auftragsklärung frage ich nach, okay, welches Bild geistert mir dann voraus, ne? Und es macht einen Unterschied, ob ich im Sinne...
Also dir persönlich als Mensch, der da reinkommt.
Genau. Also ne, das macht einen Unterschied, wenn das Bild ist, der hat einen guten Draht zum Vorstand, vielleicht ist er auch irgendwie nur ein Kontrolleur, der jetzt mal hier reingucken soll, dann wird mir das Team anders begegnen, als wenn ich aus der Ansicht genau die richtige Person bin. Mhm. Oder wenn mir in der Organisation der Ruf vorauseilt, ich bin Wadenbeißer, dann treffe ich auf ein Team, was ich denkt, oh Gott sei Dank, endlich mal jemand, der hier das Management in die Schranken weisen kann oder bestimmte Dinge für uns endlich mal durchboxt. Oder ich treffe auf ein Team, was unter dieser Zuschreibung eher die Reaktion von, um Gottes Willen, jetzt kommt hier wieder jemand, der uns von links nach rechts umkrempeln möchte. Und diese Bilder sind aber so entscheidend für das, was mir da begegnet und für die Art und Weise, wie ich dann auch in dem Team starte. Das ist so eine Ableitung aus den Wirklichkeitskonstruktionen. Ich hatte eben schon eingeleitet, für mich ist die Theorie ganz entscheidend, was man beobachtet und wie man sich die Welt erklärt, mit welchen Annahmen man durch die Gegend guckt. Auch das ist eigentlich ein Aspekt von Wirklichkeitskonstruktion. Und wenn wir Fragen stellen oder Modelle wählen, dann lenken wir die Aufmerksamkeit immer auf bestimmte Aspekte und auf ganz viele Aspekte nicht. Also wenn ich in einem Team, in einem Veränderungsprozess irgendwie auf die Change-Kurve gucke, ich glaube, die kennen relativ viele, ne, dass Teams verschiedene emotionale Phasen durchlaufen, dann gucke ich vor allem auf emotionale Verfasstheiten und gucke auf ganz viele andere nicht. Und da schwingen bestimmte Annahmen mit so einem Modell einher, nämlich, dass es bestimmte Phasen gibt, die durchlaufen werden. Und die können wiederum, und jetzt sehen wir, dass die Brillen sich überlappen, funktional und dysfunktional sein. Ne? Funktional kann es sein, wenn die Leute merken, okay, es ist ein Stück weit normal, dass hier bestimmte Emotionen auftauchen. Das ist nicht schlimm, sondern das gehört dazu. Dysfunktional kann sein, dass vielleicht ankommt, wenn man dann so ein Modell nimmt, dass bei den Leuten ankommt, naja, ihr seid jetzt quasi wie in der Pubertät, das geht vorbei.
Ja.
Und ich darüber einen Widerstand erzeuge, weil die Leute sich denken, nee, ich habe hier einen ganz ernst gemeinten Grund, warum ich da nichts von halte. Also auch da würde ich immer genau hingucken. Und ich finde aber, der systemisch-konstruktivistische Blick macht ganz stark, das mitzureflektieren. Also welche Annahmen habe ich eigentlich, wenn ich mit einem bestimmten Modell arbeite, wenn ich eine bestimmte Frage stelle, wo leuchte ich hin und wo nicht? Und das sind Konstruktionen. Also man könnte immer auch anders auf die Welt gucken. Und ich komme nicht auf die Idee, nach irgendwie einer Form von Objektivität zu suchen, sondern wir müssen irgendwie miteinander klarkommen, auch wenn wir uns unterschiedliche Wirklichkeiten konstruieren. Und im Diskurs kommt man ja dann häufig zusammen.
Ja, stark. Danke, das war eine sehr kompakte Einführung sozusagen. Jetzt wissen wir, wer du bist, und wir wissen, mit welchen Brillen du mit welchen Brillen du auf deine Arbeit schaust oder dein Wirken schaust. Und jetzt schauen wir mal auf das Thema Entscheiden. Du hast dieses wundertolle Buch geschrieben, ich kann es unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, wenn ihr es anfasst, ist es rot, es hat abgeflachte Seiten, also auch ein Format, das ins Auge sticht. Und wenn man es in der Hand hat, also es fühlt sich an wie ein guter Verbündeter, so den man jetzt mitnimmt, heimlich in seine Manteltasche, in Buchhandlung natürlich voll bezahlen. Und du hast mal einen Satz gesagt, kein Buch ohne Leidensgeschichte oder irgendwie so. Was war denn die Leidensgeschichte hinter deinem Buch oder wie ist das entstanden? Bist du morgens aufgewacht und hast entschieden, jetzt braucht es ein Buch über Entscheidungen?
Tatsächlich habe ich mich, als ich so in die agile Welt reingesprungen bin, immer wieder in so Runden wiedergefunden, wo viele Leute um einen großen Tisch saßen und versucht haben, einen Konsens zu finden. Und ich dann immer wieder festgestellt habe, dass man sich ganz häufig nur auf die Beibehaltung des Status quo einigen konnte oder auf so minimale Veränderungen. Und ich habe gedacht, erstmal ist es zäh, die Leute scheinen nicht, also ich war nicht glücklich, aber auch viele Leute schienen nicht so glücklich zu sein, dass man das jetzt hier irgendwie alles ausdiskutieren muss. Man kommt nicht so richtig zu ernsthaften Veränderungen. Und das war echt so ein großes Fragezeichen. Ich dachte, okay, das kann doch nicht das Rätsels Lösung sein. Und ich glaube, inzwischen wäre man sich da auch, also auch sozusagen in der agilen Szene viel einiger. Nee, Agilität ist nicht Basisdemokratie, aber ich habe es damals erlebt als häufig von, nee, ihr entscheidet jetzt selbst. Und wenn man in der Gruppe sagt, entscheidet ihr sich jetzt selbst und man hat keine formale Hierarchie, dann ist der erste Impuls häufig gut. Dann wollen wir jetzt ja natürlich auch niemanden sozusagen einfach einen anderen Rang geben, dann wird mal diskutiert. Also ich halte das für sozusagen für eine Rahmenbedingung, die oft dazu führt, dass sich sowas wie eine Konsensnorm ausprägt. Und das hat aber auch Dysfunktion, um in dem Sprech von eben zu kommen. So, und ich habe mir dann überlegt, das muss doch irgendwie anders gehen, habe dann recherchiert und habe dann auch einfach mit vielen Organisationen gesprochen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, sehr agil zu sein. Ich habe dann immer gefragt, was lasst ihr denn von Teams entscheiden und zwischen Teams entscheiden? Und dann findet man ja auch so Organisationen, die sagen, ja, bei uns werden auch Gehälter partizipativ entschieden oder bis zur Kündigung. Das sind so die Extrembeispiele, die fand ich spannend, aber auch ganz viele andere Sachen. Ne? Und ich würde sagen, es gibt viele Dinge, die können Teams gut entscheiden. Und es gibt bestimmte Dinge, wo ich sage, boah, da wäre ich vorsichtig, das einfach in ein Team zu geben.
Okay, da, ich muss mir einen Knoten ins Taschentuch machen, weil zu schauen, was sind diese Themen, die gut für ein Team sind und was sind Themen, wo Teams vielleicht auch an ihre Grenzen kommen, finde ich super spannend. Schauen wir gleich drauf. Lass uns mal so ganz basic anfangen. Was würdest du sagen, ist eine Entscheidung? Also, dass wir eine gemeinsame Sprache treffen.
Ja,
weil, gerne. Also ich kann da auch meine Beobachtung teilen. Ganz, ganz häufig sitze ich irgendwie in Meetings oder in Workshops und die heißen Großentscheidungsmeeting oder so, oder? Und dann merkt man so richtig viel zu entscheiden gibt es ja gerade eigentlich nicht. Deswegen würde es mich interessieren, was würdest du sagen, ist überhaupt eine Entscheidung?
Also die kurze Definition, eine Wahl zwischen verschiedenen Optionen trotz Unsicherheit treffen. Also es gibt irgendwie mehrere Dinge zur Auswahl, mehrere Wege, die man gehen könnte und man hat eine Unsicherheit. Und dieser Unsicherheitsaspekt, der ist zentral. Also wenn klar wäre, was richtig ist, wäre es keine Entscheidung. Es gibt so ein schönes Zitat von Heinz von Förster, Du nickst schon, der sagt, nur die Fragen, die prinzipiell unentscheidbar sind, können wir entscheiden. Natürlich total paradox gebaut, das Zitat, aber irgendwie passend. Also wenn klar ist, was richtig ist, dann ist keine Entscheidung mehr, sondern es bleibt ein Stück Unsicherheit und den überwindet man und transformiert dann quasi diese Unsicherheit in, naja, wir tun jetzt mal so, als wenn wir wüssten, um handlungsfähig zu sein.
Stark. Du siehst mich lachen, weil in unserem Buchprojekt fängt das, aktuellen Buchprojekt fängt das Entscheidungskapitel mit diesem Zitat an. Mhm. Und ich bin mir noch unsicher, ob es am Ende da bleibt. Also, weil ich finde den Gedanken großartig zu sagen, man braucht nur, also ohne diese Unsicherheit keine Entscheidung. Aber ich weiß ja nicht, ob es zu sperrig ist. Ich finde es aber eine wichtige Erkenntnis, ne? Weil wenn, also man, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber ich erlebe es manchmal, dass Gruppen so glauben, wenn wir nur lang genug diskutieren, fällt die Entscheidung vom Himmel. So.
Ja.
Und dann denke ich mir so, nee, dann ist es im Prinzip keine Entscheidung mehr. Wenn ihr lange ausdiskutiert und merkt, von sieben Varianten gibt's, also ist nur die eine gangbar und der Rest wird nicht, also steht gar nicht zur Wahl, dann habt ihr halt, naja, gut, keine Entscheidung getroffen, beziehungsweise habt ihr keine Entscheidung treffen müssen. Wie siehst du das?
Und der Glaube daran, dass man diese Erleuchtung, dass irgendwann da die goldene Option vor allem erscheint, der kann ja total dysfunktional sein, also kritisch sein, weil man dann einfach ewig analysiert und sucht. Und da kommt man aber oftmals nicht hin. Und gerade wenn man auf Organisation guckt und stellt man fest, es gibt ja immer wieder Spannungsfelder zwischen, was hilft uns kurzfristig, was hilft uns langfristig. Kann sich widersprechen, da wird man nicht sozusagen das eine oder gegen das andere, sondern es bleibt ein Spannungsfeld oder Sicherheit versus Geschwindigkeit oder Qualität versus Quantität. Wir haben ja immer wieder diese Spannungsfelder in der Organisation, wo wir Entscheidungen treffen müssen, um voranzukommen, aber wir werden nicht sozusagen die Erleuchtung finden, wenn wir nur lang genug analysieren. Ich würde gern noch einen Aspekt zur Definition machen. Mhm. Nämlich, ich würde Entscheidung noch vom Entscheidungsprozess unterscheiden.
Ja.
Weil ich ganz, ganz viel eigentlich über Entscheidungsprozesse spreche. Wenn man sagt, die Entscheidung ist die letztendliche Wahl, passiert ja im Vorfeld häufig schon ganz viel. Und die letztendliche Wahl zusammen mit allen vorbereitenden Schritten, wir sammeln Optionen, wir bewerten die Optionen und so weiter, das würde ich umklammern als den Entscheidungsprozess. Mhm. Und das finde ich wichtig. Also dann das ist sozusagen das, was für uns in der Organisation eigentlich interessant ist, sind vor allem Entscheidungsprozesse und nicht nur diese letzten Akte.
Ja, total spannend. Ich finde das auch immens wichtig, das zu trennen, weil ich beobachte in Workshops zum Beispiel ganz häufig dieses, man bewertet gerade noch Optionen so und du hast, finde ich, immer die eine Person oder zwei Personen, die, ja, dann ist das jetzt ja entschieden. So, und man denkt so, nee, gar nicht. Im Moment betrachten wir nur die Sachen, ne? Und da aber auch nochmal die Bremse reinzulegen und auf diese Entscheidungsprozesse zu schauen, finde ich, sehr wichtig.
Ja.
Knoten im Taschentuch, bevor ich es vergesse. Du hast eben gesagt, es gibt Themen, wo Teams gut entscheiden können. Es gibt Themen, wo das aber vielleicht gar nicht der Fall sein muss. Du hast beschrieben, dass Teams manchmal so eine Konsensnorm entwickeln. Nimm uns da mal mit. Wo würdest du sagen, sind Entscheidungen in Teams besonders gefragt?
Also ich würde mir immer die Frage stellen, wo haben die Leute das Know-how? Ne? Also wo lohnt es sich, dass auch mehrere Leute zusammen diskutieren und denken, und das ist, wenn es irgendwie kreative Lösungen braucht, wenn das notwendige Know-how für eine Entscheidung auf verschiedene Köpfe verteilt ist, ne? Dann brauchst du einen ITler, einen Fachbereichler und einen Juristen. Dann finde ich es häufig hilfreich, überhaupt in Gruppen zu entscheiden, also sozusagen mit mehreren Leuten zu entscheiden. Ganz häufig brauchst du es aber auch gar nicht. Ne? Also es gibt ja genug Entscheidungen, die kann eine Einzelperson auch super entscheiden. Es gibt bestimmte Entscheidungen, wo es mir viel lieber ist, die Entscheidung von einem Juristen zu bekommen, als dass ich da irgendwie 10 Leute kreativ werden lasse. Das wäre so eine zentrale Frage, um zu unterscheiden, was kann das Team selbst entscheiden, nicht? Okay, was denke ich, wo hat das Team die Kompetenzen? Einfach selbst. Und dann gibt es ein paar Kriterien, dass ich einmal schaue, gibt es potenzielle Konflikte zwischen Teaminteressen und Organisationsinteressen? Also in ganz vielen Fällen fällt es zusammen. Mhm. Also auch Teams haben ein Interesse daran, einen wichtigen Beitrag für die Organisation zu leisten. Auch Teams wollen sinnvolle Dinge tun, auch Teams wollen Kunden zufriedenstellen. In ganz vielen Fällen passt zusammen, aber es gibt auch eine ganze Menge Fälle, wo das nicht so gut zusammenpasst, also wo Team- und Organisationsinteressen möglicherweise voneinander abweichen. Also ne, da kann es das Team geben, was möglicherweise eine andere Software auswählen würde, aber die Organisation sagt, naja, wir wollen aber eine Software einkaufen, mit denen alle Teams arbeiten, das ist viel günstiger. Mhm. Oder den Fall hatte ich mal, was mir sehr auf die Füße
gefallen. Die Programmiersprache, ist. Oder?
Kommt ja? Ja, genau. Ja, habe ich schon mal erzählt irgendwo, ne?
Nee, ich glaube, in deinem anderen Buch beschreibst du es, aber ja, was ist ja, da passiert, ja?
Ja, genau, offen gelassen, ne, ihr dürft euch die Programmiersprache auswählen, haben eine tolle Software entwickelt, hat gut funktioniert. Und nach 2 Jahren haben wir aber festgestellt, dass wir wahnsinnig abhängig von den Teammitgliedern waren, die zu einem großen Teil aus extern bestanden. Und das hat sich in den Honorarverhandlungen dann schwierig gestaltet, weil wir nicht berücksichtigt haben, das Interesse des Teams ist möglicherweise einfach eine Programmiersprache zu wählen, die sie sinnvoll halten, vielleicht auch die Spaß macht, wo man was Neues lernen kann. Auch alles legitime Interessen. Vielleicht gab es auch Interesse, das weiß ich nicht, will ich auch keinem unterstellen, aber es könnte auch sein, dass Leute schon karrierestrategisch mitgedacht haben, gesagt haben, naja, das ist doch gut, wenn wir die Einzigen sind, die Sprache beherrschen, dann müssen wir nicht befürchten, dass man uns hier austauschen kann. Und gleichzeitig gibt es Organisationsinteressen, wie die Leute austauschbar halten. So dass ich im Nachgang sagen würde, das wird mir nicht normal passieren, sondern wenn ich in der Verantwortung bin, hier die Organisationsinteressen zu schützen, kann ich nicht erwarten, dass ein Team das immer mitdenkt, also alle übergreifenden Interessen mit im Kopf zu haben. Das würde ich abwägen. Und wenn ich Interessenskonflikte zwischen Team und Organisationsinteressen vermute, dann würde ich sagen, dann überlasse ich es nicht, zumindest nicht einseitig dem Team. Ich kann ja trotzdem noch diskutieren mit dem Team, mir Argumente anhören und so weiter. Aber da wäre ich vorsichtig. Und manchmal gibt es ja auch wirklich Entscheidungen. Der Bernd Österreich, der hat ein gutes Buch geschrieben über das kollegial geführte Unternehmen.
Das kenne ich nicht, aber nimm uns mal mit.
Modernes Organisationsmodell, wo im Prinzip viel Hierarchie, formale Hierarchie abgeschafft wird. Und der sagt aber, die Entscheidung zu so einem Modell, die kommt immer hierarchisch. Das wär niemals im Konsens zustande gekommen. Und Stefan Kühl auch, übrigens eine große Empfehlung für Leute, die den systemischen Blick auf Organisationen lernen wollen oder sich dafür interessieren. Der sagt in irgendeiner Podcast-Folge, agile Organisationen sind strukturkonservativ. Also die können sich gut voran iterieren, aber so richtig große Änderungen kriegst du nicht hin, zumindest dann nicht, wenn ganz viele Leute mitreden möchten und es einen Konsens braucht. Und das passt sehr zu meiner Erfahrung. Also du kannst manche schwierigen Entscheidungen kriegst du über eine Hierarchie, über eine Vorgabe einfach relativ leicht durchgesetzt, die sonst nicht zustande käme. Und ich habe auch da ein Beispiel, da hatten wir Teams, wirklich hoch selbst organisierte Teams, die alle so ihre Domäne hatten, also einen sehr klaren Verantwortungsbereich. Und dann stand irgendwann im Raum, und in diesem Verantwortungsbereich durften die Teams selbst priorisieren, durften ganz viel selber entscheiden, konnten weitestgehend autonom agieren, mussten sich kaum miteinander absprechen. War total cool. Also da ist Agilität auch, finde ich, total zum Fliegen gekommen. Und dann stand irgendwann im Raum, wir wollen jetzt mal ein Großprojekt machen. Und die Organisation hat das gesagt. Und das fanden die Teams überhaupt nicht gut. Weil die wussten, wenn wir jetzt hier so ein Großprojekt machen, dann sind wir auf einmal wieder ein kleines Rädchen im großen Ganzen. Wir dürfen nicht mehr selbst entscheiden. Wir müssen Priorisierungen von anderer Stelle hinnehmen. Wir müssen uns viel mehr abstimmen. Wir können nicht mehr auf die Kundenbedürfnisse selber direkt agieren, sondern dafür gibt es einen anderen Bereich. Und das kann ja für eine Organisation durchaus sinnvoll sein, sich aber vorzubehalten, an bestimmten Stellen wollen wir aber solche Entscheidungen treffen können. Und da würde ich sagen, okay, da kann so eine Rahmenentscheidung von außen wirklich Sinn machen. Und dann gibt es, es ist ein neuer Punkt, Entscheidungen, die einfach auch sehr fordern, also gruppendynamisch überfordern oder von der Komplexität überfordern können. Also ein Team zu sagen, eure Aufgabe ist es auch, über Kündigungen selbst zu entscheiden, ist gruppendynamisch aus meiner Sicht eine Zumutung. Ich habe einige Organisationen untersucht, die haben Gehälter partizipativ entscheiden lassen oder Weiterbildungsbudgets partizipativ entscheiden lassen. Und was ich, das war jetzt keine super umfangreiche Studie, aber was zumindest in den Organisationen mir wiedergespiegelt wurde oder deutlich wurde, ist, da bilden sich meistens dann relativ enge Spielregeln aus. Also, dass dann doch irgendwie, dann wird nicht mehr nach Leistung beispielsweise Gehalt verteilt, sondern nach Seniorität, weil dann hat man ein hartes Kriterium. Das kann man messen, da sind sich alle einig. Also, ne, kann man sich angucken, okay, aber wie viel hat man dann davon? Oder ist es nicht vielleicht doch funktional für die Organisation, dass man Gehälter doch noch mit seinen Führungskraft aushandeln muss und sich nicht vor all seinen Kollegen rechtfertigen muss? So, ich hätte gerne das und das mehr. Also da würde ich auch immer gut hinschauen, was mutet man der Gruppe damit zu? Oder wenn man bei einer Kündigung auf seine Kollegen zeigen muss und sagen muss, ich finde, eigentlich bräuchten wir dich nicht mehr.
Ja.
Das würde ich mir gut überlegen. Da halte ich eine hierarchische Organisation mit disziplinarischen Führungskräften einfach auch wirklich für eine Entlastung.
Und eine Organisation stellt halt darüber sicher, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen werden kann. Ne? Also wenn wir sagen, 5 Leute müssen im Konsens darüber entscheiden, ob jetzt jemand gehen muss oder nicht. Und wir treffen keine Entscheidung, dann sind wir wieder bei dem Eingangsbeispiel, ne? Die irgendwie sehr nah daran sind, den Status quo zu erhalten. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Spannend. Okay. Du hast gerade, also wir fassen kurz zusammen, also Entscheidung, Unsicherheit, man braucht die Auswahl. Nicht immer ist es klug zu sagen, wir setzen komplett auf Teams entscheiden selbst. Da schauen wir auf Teaminteresse versus Organisationsinteresse, was häufig deckungsgleich ist, aber nicht deckungsgleich sein muss. Und auch, wir gucken darauf, wie viel Entscheidung kann man überhaupt zumuten. Zumuten ist da, glaube ich, das richtige Wort. Du hast jetzt eben schon so Gruppendynamik gesagt und ich finde, da ist auch in dem Buch, du schreibst über psychologische Effekte, Gruppendynamik, diesen Entscheidungsprozess insgesamt. Was müsste ich mir so in mein kleines Moderatoren-Notizbuch schreiben, so aus einer gruppendynamischen Perspektive? Weil ich finde erstmal überhaupt die Erkenntnis ist auch eine Zumutung, finde ich gut. Was gibt es da noch so?
Ja, also wenn man erstmal davon ausgeht, es gibt bestimmte Entscheidungen, da ist es sinnvoll, dass sie von der Gruppe getroffen werden. Mhm. Also mit Gruppe meine ich jetzt in Interaktion, da sitzen Leute zusammen, zum Beispiel in einem Workshop und diskutieren. Und das ist oft sinnvoll, wenn an vieles gedacht werden muss, wenn unterschiedliche Kompetenzen berücksichtigt werden müssen, wenn Kreativität erforderlich ist. Dann heißt das noch lange nicht, dass man von den potenziellen Vorteilen auch
profitiert.
So, das kann nämlich sein, dass dort alle sitzen und eigentlich nur versuchen zu erahnen, was der Chef wohl entscheiden würde. Weil sie wissen, ich will jetzt beim Chef gut stehen. Wenn ich hier irgendwas vorschlage, was dafür schwach hält, dann könnte das mir negativ ausgewertet werden. Also das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Dass man auch mal mit Gruppen zuhört, wo man das Gefühl hat, okay, so richtig offen und frei wird nicht diskutiert. Und da gibt es methodisch Dinge, die man machen kann. Ich würde mal auf so ein paar gruppendynamische Phänomene eingehen. Also es gibt ein Phänomen in der Psychologie, spricht man von Konformität. Also die Leute verhalten sich konform, passen sich der Gruppe an, um nicht ausgeschlossen zu werden, um nicht der Buhmann zu sein, um nicht irgendwie blöd dazustehen. Und das kann ja genauso sein, dass über irgendwas diskutiert wird und jemand denkt sich, boah, ich halte eigentlich gar nichts von dem, was hier gerade diskutiert wird. Aber ich befürchte, wenn ich das hier offen sage, dann kriege ich einen auf den Deckel oder die Leute denken komisch über mich. Und da gibt es methodisch, finde ich, in Workshops einfach viele Möglichkeiten. Ne? Eine ist, Leute mal in Kleingruppen schicken, also sozusagen aus dem Plenum rausnehmen und sagen, Murmelgruppe, tut euch mal zu zweit zusammen. Da testen Leute dann in der Regel gegen, weil da hat man nicht so eine Angst, in der Gruppe blöd dazustehen, sondern erstmal mit einer anderen Person, das Risiko ist viel, viel geringer. Und wenn man dann feststellt, man ist nicht der Einzige, und das ist ja oft so, dass die Befürchtungen, die man selbst hat, auch von anderen geteilt werden, dann kann man es danach viel leichter, man weiß, okay, ich habe mindestens mal einen, der mich dabei unterstützt, Risiko viel geringer.
Ich finde diese Murmelgruppen, ja, die anfangen mit ist es sein oder ihr Ernst, das, da weiß man dann meistens schon, okay, das kommt raus, man beobachtet das ja, ne? Und da finde ich immer sehr, sehr spannend, weil in der großen Gruppe würde das niemand sofort sagen, ne?
Genau. Die Leute sind in Murmelgruppen deutlich offener. Man kann zwischen Meetings informelle Räume schaffen, weil auch da prüfen die Leute mit vertrauten Kollegen. Und dann wissen sie schon beim nächsten Mal, können wir das Argument nochmal auf den Tisch bringen. Also ne, ich baue Prozesse, Teamentwicklungsprozesse, Organisationsentwicklungsprozesse oft so, dass ich mir gut überlege, zwischen was braucht es Phasen zwischen den offiziellen formellen Meetings, der Informalität, wie baue ich das ein, wo mache ich mal eine Pause in einem Workshop. Das sind so Möglichkeiten. Man kann Konformität auch über Fragetechnik ein bisschen entgegenwirken. Also ich baue häufig zirkuläre Fragen in einem Workshop ein. Ne, wenn ich befürchte, die Leute trauen sich nicht zu sagen, was sie denken, dann kann ich fragen, was glaubt ihr, wenn wir die Nachbarabteilung fragen würden, was hier im Team besser laufen könnte? Dann lasse ich den Leuten die Möglichkeit zu sagen, was sie denken,
ja,
mit der Möglichkeit, sich wieder distanzieren zu können. Also man kann dann sagen, also ich kann mir vorstellen, dass die Nachbarabteilung denkt, wir müssen mal an unsere Aufgabenverteilung ran. Wenn die Leute dann merken, dann sozusagen, also die Teamkollegen dann sozusagen direkt in Aufruhr gehen, dann kann ich immer noch sagen als Teammitglied oder als Teilnehmer, das ist ja nicht das, was ich denke, das ist das, was ich vermute, was die sagen würden.
Ja, ich hab mich nur an den Arbeitsauftrag gehalten.
Genau, ja, aber wir sollten ja sagen, was die denken.
Ja.
Und ganz häufig passiert aber nicht das, sondern das ist eine Befürchtung, die sie haben. Ganz häufig kommt dann immer, ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran.
Ja, ja, total.
Dann wird es auf einmal besprechbar. Das kann man genauso gut mit Skalierungsfragen machen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie erlebst du die Stimmung im Team? Eigentlich erlebe ich sie nicht so gut, aber ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn ich sage 5 oder 4. Deswegen sage ich 8. Und dann frage ich, okay, und was wäre bei einer 9 oder bei einer 10 anders? Und dann sagt er, was ihn stört. Und dann hat er aber immer noch die Möglichkeit oder sie die Möglichkeit zu sagen, naja, ist ja Meckern auf hohem Niveau. Also man kann über die Fragetechnik, finde ich, Leuten so Hintertüren offen lassen, sodass sie sich wieder distanzieren können, falls sie merken, das funktioniert nicht. Das wäre so ein Phänomen. Ich nenne mal noch ein zweites.
Darf ich da noch mal eben kurz reinhaken? Also Konformitätsdruck aus der Angst, nicht mehr dazuzugehören. Habe ich das?
Ja.
Okay. Ja. Okay. Stark. Ja. Gut. Also weil ich finde, das ist so. Also wir sprechen da auch in unseren Trainings drüber und dann sagen uns aber ganz häufig Menschen so, ja, wir sind ja alle erwachsen, wir sind ja alle auf der Arbeit und so. Und da, also ne, das so Ausschluss und nicht dazugehören, das ist ja Kindergarten. Ich glaube aber, das ist ein ganz, ganz elementares Grundbedürfnis und greift auch in Entscheidungsprozessen. Ne?
Ja, und ich würde aufpassen, dieses Nicht-Dazugehören klingt so absolut, entweder gehöre ich dazu oder nicht. Konformität wirkt auch, wenn man nicht die große Angst hat, komplett aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, aber irgendwie schlechter betrachtet zu werden.
Okay.
Also ich gehöre nicht mehr als mit meinen Beiträgen als kompetentes, wertvolles, integres Mitglied dazu, sondern es könnte irgendwie negativ aufgenommen werden. Das ist vielleicht nur eine wichtige Unterscheidung, ne? Also ich glaube auch, dass nicht jeder immer die Angst hat, dass er sofort rausgeschmissen wird. Aber die Angst, wie stehe ich denn hier da, wenn ich das sage, die würde ich sagen, ist total allgegenwärtig und ich würde sagen, den Filter lassen wir fast alle mehr oder weniger ein bisschen mitlaufen. Mhm. Was kann ich hier sagen, was nicht? In welcher Konstellation bin ich? Ja. Bei eingespielten Teams, die viel Vertrauen aufeinander, miteinander aufgebaut haben, mit einem hohen Grad an psychologischer Sicherheit, wird das immer weniger. Aber ich würde erstmal das als Normalfall annehmen, dass Leute sich die Überlegung machen, was kann ich hier gut sagen und was auch nicht. Und das hängt dann auch vom Thema ab und von der Konstellation.
Okay, super. Haken an Konformität, Knoten in der Zunge, Haken an diesem Punkt. Du warst schon auf dem Weg ins zweite Phänomen oder in den zweiten Effekt. Was wartet da noch? Ja.
Die Tragikomödie der Gruppendynamik. Das Phänomen heißt pluralistische Ignoranz. Die Leute sagen etwas nicht, weil sie denken, wenn es wichtig wäre, hätte es ja schon jemand anders gesagt. Mhm. Wir kennen das vielleicht noch aus der Schule, wo man Lehrer fragt, hat noch jemand Fragen? Man hat noch Fragen, aber man denkt sich, okay, die anderen scheinen es verstanden zu haben. Ich will jetzt nicht der Blöde sein, der das fragt, was alle anderen schon verstanden haben. Und kritisch oder tragisch ist es, wenn alle das denken. Und manchmal gab es dann ja, hatte man ja zum Glück jemanden in der Klasse, der oder die hat dann einfach gefragt und dann war das wie so ein Raunen der Erleichterung, wo auf einmal klar wurde, ja, alle hatten die Frage, keiner hat es verstanden. Das ist pluralistische Ignoranz und das kann man auch in Workshops haben.
Total.
Dass Leute einfach überlegen, oh, war ich vielleicht nicht aufmerksam? Habe ich vielleicht einen Punkt verpasst? Ich will jetzt nicht noch was nachhaken, wo wir vielleicht gerade drüber gesprochen haben. Oder bewerte ich das über? Ich habe hier einen Kritikpunkt oder sehe ein Risiko, aber wenn es jetzt wirklich so ein Risiko wäre, hätten es die anderen gesagt. Also das Verhalten im Vergleich zur Konformität ist sehr ähnlich. Die Leute sagen etwas nicht, was sie denken, aber aus einem anderen Grund. Hier deuten sie das Nichtsagen der anderen als, scheint nicht so wichtig zu sein oder so. Es ist eine Fehlinterpretation des Nichtsagens der anderen. Und auch dem kann man entgegenwirken, methodisch. Also man könnte ein Blitzlicht machen, jeder sagt mal der Reihe nach, dann kann ich das Nichtsagen der anderen nicht interpretieren, als ist nicht wichtig, sondern die waren einfach noch nicht dran. Mhm. Ich könnte Murmelgruppen kann ja wieder helfen, weil dann, ich bin mir nicht ganz sicher, hatten wir das schon gesagt oder nicht, kann man sich kurz abstimmen. Also auch da gibt es, finde ich, relativ simple Möglichkeiten, wenn man es dann auf dem Schirm hat, dagegen anzugehen.
Ich war mal Zeuge in einem Meeting, wo Zahlen vorgestellt wurden. Und es war wirklich super, super relevant. Und der Finanzer hat was vorgestellt und hatte aber eine völlig falsche Grafik dabei. So. Und ich dachte mir so, das stimmt nicht so und das ist doch strange und so. Und habe mich aber nicht getraut, weil alle anderen auch so irgendwie geguckt haben. Aber ich dachte mir, okay, dann bin ich wohl derjenige, der es nicht rafft, wie das im Verhältnis steht. Und dann haben wir auf dem Flur so ein bisschen drüber geredet. Und dann kam einen halben Tag später eine Mail so, ey Leute, danke nochmal für eure Rückmeldung. Jetzt ist es bei mir angekommen. Ihr dürft gerne was sagen, wenn ich so offensichtlich hier falsch gewickelt bin. Ja,
ja, ja. Ja. Das
passiert. Wollen
wir noch einen dritten?
Ja, gerne. Einen dritten nehmen wir noch.
Ein drittes gruppendynamisches Phänomen, was bei Entscheidungen eine Rolle spielen kann. Verantwortungsdiffusion. Wenn es schief geht, fällt es ja nicht auf mich allein zurück. Also es kann das Phänomen geben, dass Gruppen riskantere Entscheidungen treffen, als es Einzelpersonen tun würden, weil sie wissen, naja, wenn es daneben läuft, dann teilen wir die Verantwortung. Also ne, dann wird nicht mir der Kopf abgeschlagen, weil sie können auch schlecht dem ganzen Team den Kopf abschlagen. Das kann Vor- und Nachteile haben. Wenn ich als Organisation möchte, dass die Leute mutiger agieren, dann kann das hilfreich sein, aber es kann auch kritisch sein, weil sich niemand so ganz verantwortlich fühlt für die Entscheidung der Gruppe, sondern alle so ein bisschen, ne? Und auch dem kann man aber leicht entgegenwirken, methodisch, mit so einer Methode Advocatus Diaboli.
Geh da gerne tiefer drauf ein. Ich finde das sehr, sehr wertvoll, ja.
Also Advocatus Diaboli, des Teufels Anwalt, zu sagen, jetzt für die in der nächsten Phase des Workshops geht es darum, dass wir die Option, die wir jetzt rausgearbeitet haben, nochmal von allen Seiten gut beleuchten und bewerten. So ist eine Entscheidung mit einer hohen Tragweite. Deswegen nehmen wir uns die Zeit, da wirklich nochmal Pro und Contra zu sammeln und zu gucken, gibt es irgendwo, was sind Chancen, was sind Risiken. Und damit wir das gut machen, verteilen wir die Rolle des Advocatus Diaboli. Ich hätte jetzt gerne eine Person, die sich bereit erklärt, mal auf alles so kritisch wie irgend möglich drauf zu gucken. Also nur das Schlechte zu sehen, die Risiken zu sehen. Gerne, hier darf man mal so pessimistisch sein, wie es geht. Und dann wird sich diese Person sehr verantwortlich dafür fühlen, Risiken zu benennen und auch überhaupt keine Angst haben, sie zu benennen. Also auch hier haben wir dieses Distanzierungsphänomen. Heißt ja nicht, dass ich das wirklich so kritisch sehe, aber ich soll jetzt ja diese Rolle vertreten. Also auch diesen Effekt haben wir da wieder. Aber es ist auch klar, okay, wenn jetzt hier ein Risiko eingegangen wird und ich das nicht benannt habe, könnte das irgendwie doch auf mich zurückfallen. Das finde ich hilfreich. Und man kann es auch, ich mache es auch manchmal phasenweise, dass ich sage, okay, jetzt sammeln wir nochmal Risiken, übersehen wir vielleicht irgendwas. Ne? Ja. Und auch das kann schon helfen, um dem entgegenzuwirken, dass man vielleicht zu leichtfertige Entscheidungen in der Gruppe trifft.
Ja, spannend. Ich überlege gerade, ich glaube, es ist normal, aber bei vielen, also ich, ich bin ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Ich spiele aber, glaube ich, schon sehr klug, dass ich zumindest meinen Führungskräften sage, übrigens, ich würde das jetzt so entscheiden, ne? Also, oder ich habe das jetzt so entschieden, so kannst mich ja bremsen. Also, und da dachte ich gerade, naja, es ist ja auch ein bisschen eine Art von Verantwortungsdiffusion, ne? Also ich treffe zwar die Entscheidung, aber ich gebe euch mit das Gefühl, dass wir das jetzt irgendwie gemeinsam getroffen haben. Oder du hattest ja die Möglichkeit, mich in dem Moment zu stoppen, ne? Ich würde das nicht ändern, aber ich habe das noch nicht aus der Brille betrachtet.
Ja. Nein, das muss ja auch gar nicht schlecht sein, ne? Also man kann auch, finde ich, Gruppen genau aus dem Grund einsetzen, dass man den Einzelnen die Angst nehmen möchte. Also es gibt ja durchaus Kontexte, wo man vielleicht eher sagt, oh, ich würde gerne, dass die Leute mutiger werden mit Entscheidungen und wenn man das Gefühl hat, okay, gibt es Personen, bei denen lag das bisher, aber die haben sich echt Probleme damit gemacht, dass sie wussten, sie sind danach dafür verantwortlich, kann man ja ganz bewusst auch sich überlegen, nee, wenn man es verteilt, wird es vielleicht ein bisschen einfacher, diese Last auszuhalten. Hat Vor- und Nachteile, ne? Ich würde mir angucken, in welchem Kontext bin ich da unterwegs und um was geht's eigentlich? Also es gibt ja Entscheidungen, die kann man im Zweifel wieder gut anpassen. Also gerade in so Softwareentwicklungskontexten, finde ich, lässt sich zumindest einiges noch gut wieder revidieren, wenn man erstmal losläuft, Experimente macht. Wenn es irgendwie um ganz sicherheitskritische Kontexte geht, würde ich sagen, oh nee, bei dem Bau der Challenger wäre es schon gut gewesen.
Raumfähre.
Die Raumfähre, die da abgestürzt ist, hätte man, haben sie bestimmt, also es gibt ja einige Analysen darüber, ne? Aber unter der Annahme, da haben Risiken nicht genug Gewicht bekommen, wäre das vielleicht gut gewesen, wenn da Einzelne noch mehr Gewicht gehabt hätten und sich noch stärker verantwortlich gefühlt hätten.
Das stimmt. Also ich mache in unseren Trainings immer, wenn wir so über die Arten von Entscheiden, Mehrheitsentscheide und Widerstandsabfragen und so reden, sage ich auch immer so, wenn es um Einzelentscheide geht, wenn ich operiert werde, dann will ich, dass da die bestmögliche fachliche Person die Entscheidung trifft und nicht das ganze Klinikum diskutiert. Ne? Immer noch gut, wenn die im Zweifel auch gestoppt wird, wenn sie offensichtliche Fehler begeht. Ne? Aber eine Herz-OP machst du nicht im Konsens durch alle Hierarchie oder Expertisenstufen. Ne?
Ja. Stimmt, und auch da hätte ich gerne einen Verantwortlichen.
Ja, das stimmt. Ja. Jetzt haben wir den Sack damit so ein bisschen aufgemacht. Lass uns mal so ein bisschen so Entscheidungsmodi durchgehen. Und gerne mit dem Blick auf funktional, wann wird es vielleicht auch oder dysfunktional. Klassisch Einzelentscheid, eine Person entscheidet. Wann würdest du sagen, ist das Mittel der Wahl?
Wenn die Person gut entscheiden kann, also weil sie erstmal das notwendige Wissen, die notwendige Kompetenz hat. Wenn ich damit rechnen kann, dass die Getragenheit der Entscheidung da ist. Also bringt mir nichts, wenn ich eine Einzelperson entscheiden lasse, aber dass am Ende von Leuten, die es mit umsetzen müssen, nicht getragen wird, das würde ich mir angucken. Aber wenn beides gegeben ist, also ich davon ausgehen kann, die Person wird eine gute Entscheidung treffen und die wird auch getragen werden, auch von anderen, die es tragen müssen, würde ich sagen, ist doch gut. Geht oft zügig, man bindet nicht so viel Aufwand, nicht so viel Kapazitäten. Wenn ich hingegen davon ausgehe, naja, die Entscheidung hat eine hohe Tragweite und sie wird deutlich besser, wenn Leute diskutieren miteinander, dann würde ich sagen, es ist vielleicht nicht so gut, eine Einzelperson entscheiden zu lassen. Dann greife ich vielleicht eher auf eine Diskussion, die dann im Konsens enden muss, weil es mir auch wichtig ist, dass es von allen getragen wird. Und ich kann aber natürlich auch ganz viel kombinieren. Ich kann auch sagen, wir diskutieren in der großen Gruppe, ich höre mir alles an und mache aber von Anfang an klar und am Ende entscheide ich als Führungskraft, dann ist zumindest mal sichergestellt, dass es irgendwann weitergeht. Das ist eine Dysfunktion und ein Risiko vom Konsens, dass man irgendwie nicht richtig weiterkommt oder so, ich sag mal, so, Kompromisse schließt, die nicht so richtig im Interesse der Organisation sind. Ne? Also ich hatte mal Beispiel, Entscheidung zwischen zwei Teams. Die Organisation hat gesagt, wir haben hier ein Thema, das muss von einem Team bearbeitet werden. Und wir wissen nicht genau, in welches Team das besser passt. So, und die Teams haben sich dann das Thema aufgeteilt, wo die Organisation dann im Nachgang gesagt hat, oh, das sei nicht blöd, wir hätten gerne einen Verantwortlichen dafür. Das war der Kompromiss zwischen den Teams, ne? Der ist im Konsens entstanden. Man hat es dann nicht torpediert, aber im Nachgang gedacht, so, eigentlich war es blöd. Oder wir hätten den Rahmen geben müssen, es muss ein Team sein. Und dann wäre es aber möglicherweise auch eine Zumutung gewesen, für die Teams das selbst zu entscheiden. Ne? Also da kann es sozusagen auch einfach eine Entlastung sein, wenn dann es in Hierarchien einzeln einen Entscheid macht und sagt, ich höre mir die Argumente an und dann entscheide ich, oder in einem anderen Gremium oder ähnliches. Also Konsens, finde ich, stellt sicher, dass oft einigermaßen sicher, dass die Getragenheit relativ hoch ist, weil jeder so lange mitdiskutiert, bis es mitgehen kann.
Lass uns mal einmal, wir haben den Einzelentscheid, quasi eine Person, und den Konsens und in dem Spektrum dazwischen. Was ist deine Meinung zu Mehrheitsentscheid? Wir stimmen mal schnell ab und am Ende gilt die abgestimmte Variante.
Ich halte in verschiedenen Kontexten viel von Abstimmung, weil sie schnell gehen und wenn die Leute das Verfahren akzeptieren, häufig auch eine einigermaßen hohe Getragenheit haben. Ich würde mir natürlich den Kontext gut angucken. Also wenn ich hier auch das Gefühl habe, ja, wir können abstimmen, aber ich muss damit rechnen, dass die Verlierer der Abstimmung die Entscheidung nicht mittragen, dann kann ich auf die Abstimmung verzichten, ne? Also eine Entscheidung entfaltet dann Wirksamkeit, wenn es Ableitungen dann fürs Handeln danach gibt und eine Umsetzung passiert. Aber grundsätzlich, finde ich, hat eine Abstimmung durchaus den Vorteil, weil in der Regel gibt es ja eine Diskussion noch vorher, dass sie dann zu einer Entscheidungsfähigkeit führt und dann häufig auch handlungsfähig macht. Mit der Gefahr, dass eine Abstimmung durch zu schnell kommen kann. Mhm. Also das erlebe ich manchmal, dass man so, komm, jetzt ist mal abstimmen, dass man eine schnelle Entscheidung hat und man danach merkt, oh, es hat keine Getragenheit, und dann ist man auf einmal doch nochmal drin in der Diskussion. Also ich würde mir schon genau angucken, worum geht's, wie hoch ist die Tragweite, wie wichtig ist, dass alle das mittragen können, wie eilig habe ich es. Ja.
Und eilig wäre dann ein Argument für Abstimmung im Prinzip.
Ja, genau. Genau. Okay, ja. Wenn klar ist, wir haben jetzt lang genug diskutiert, mehr Zeit haben wir nicht. Dann, wir müssen irgendwie eine Entscheidung treffen. Lass uns abstimmen.
Ja, super. Ich würde mit dir gerne noch über ein Ding reden, denn ich bin jemand, ich führe immer so Schreibgespräche mit den Büchern, die ich lese, ne? Und dann stehen da Blitze und so, also, keine Ahnung, ist so ein Spleen von mir. Relativ weit hinten in deinem Buch schreibst du einen Satz und daneben steht dick von mir, sehe ich ganz genauso. Nämlich, du redest über den Konsent und auch über Verfahren der Widerstandserhebung. Und du schreibst sinngemäß, dass sich das wundert, dass das in Wirtschaftsunternehmen oder in der Businesswelt noch nicht so eine weite Verbreitung hat. Und die Beobachtung, die Erfahrung teile ich total, aber da sollten wir die Leute mal mitnehmen. Also einmal, was ist das mit dem Konsent und was hat das mit so Widerstandsabfragen auf sich?
Ja, ich glaube, ich habe das zum systemischen Konsensieren geschrieben. Kann das sein?
Ja.
Ja. Okay. Weil Konsens ist ja auch noch ein Verfahren, aber ich würde auf das systemische Konsensieren eingehen. Weil das ist das, wo ich wirklich sage, da mache ich so gute Erfahrungen mit.
Ja.
Und erlebe es aber relativ selten. Das systemische Konsensieren ist eine Art Kombination, wenn man es jetzt in der Vollvariante nimmt, aus einer skalierten Abstimmung und einem skalierten Stimmungsbild. Also es gibt zwei Runden. Wir haben erstmal die Situation, wir haben mehrere Leute, die beteiligt sind, also zum Beispiel ein Team oder eine Gruppe. Und es gibt mehrere Optionen. Also wir könnten Lieferant A, B, C oder D oder E auswählen. Und jetzt im ersten Schritt bitte ich die Leute mal zu sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, und in der Originalvariante ist es eine Widerstandsabfrage. 10 heißt, ihr habt maximalen Widerstand. 0 heißt, ihr habt gar keinen Widerstand. Bewertet mal jede der Optionen. Und dann hat man eine Tabelle. Sozusagen auf der einen Seite die potenziellen Entscheidungsoptionen, auf der anderen Seite die Teammitglieder und dazwischen die Zellen mit Zahlen, wo Werte drinstehen für den Widerstand. Und dann ist diese erste Matrix, die entstanden ist, erstmal nur ein skaliertes Stimmungsbild. Mhm. Jetzt sehen alle, okay, da scheint Tenor zu sein, das finden viele ganz gut, da haben die Kollegen, da hat der eine Kollege einen enormen Widerstand, da scheinen viele ganz okay mit zu sein, das findet die Hälfte gut, das findet die andere Hälfte schlecht. Also man hat ein Stimmungsbild, was sehr, sehr differenziert darstellt, wer hat wo noch einen Widerstand. Und das ermöglicht häufig eine ganz tolle, effiziente Diskussion. Es ist klar, okay, über Lieferant D müssen wir nicht mehr sprechen, da hat niemand, da haben alle einen hohen Widerstand. Das scheint für keine irgendwie Option zu sein. Dann wird deutlich, ach krass, hier haben wir völlig unterschiedlichen Blick drauf, lass uns da nochmal drüber reden. Und es wird deutlich, komisch, das finden irgendwie alle gut, aber der Peter hat einen hohen Widerstand. Und dann fangen die Leute an, natürlich da nachzuhaken. Sagen, Peter, ich habe noch nicht verstanden, warum. Ganz häufig arbeite ich schon wirklich nur mit diesem ersten Teil, mit dem Skalierungsbild. Mhm. Und dann häufig ist der Konsens auch gar nicht mehr so weit, wenn man das macht.
Ja.
In der Vollvariante würde man jetzt sagen, so, ihr kennt jetzt die Einschätzung eurer Kollegen. Ihr bekommt jetzt eine Stunde Zeit, Optionen anzupassen. Und ihr könnt auch, oder eine Woche Zeit, also das kann man unterschiedlich spielen, ihr könnt natürlich auf Leute zugehen und mal fragen und versuchen zu verstehen, warum gibt es da einen Widerstand. So, weil wenn ihr eine Chance haben müsst, und das kündige ich auch jetzt an der Stelle dann immer an, wenn ihr eine Chance haben wollt, dass eure Option am Ende gewählt wird, müsst ihr gucken, dass ihr diese Widerstände irgendwie integriert bekommt. Weil sonst wird eure Option nicht gewählt, weil wir stimmen später ab. Also dann machen wir nochmal so ein Stimmungsbild und dann wählen wir die Option mit dem geringsten Widerstand. Und was dann passiert, und ich finde, das ist wirklich klug, ist, dass diese Methodik ganz automatisch dazu führt, dass die Leute ein Interesse haben, über die Widerstände der anderen nachzudenken, weil sie wissen, sonst habe ich keine Chance, meine Option durchzubekommen. Und ich finde, das ist so wahnsinnig clever, weil man muss da nicht gut moderieren können.
Nee, gar nicht. Das moderiert sich häufig dann von selbst, ne? Also, weil so aufrichtiges Interesse kommt. Ja.
Genau, wenn die Leute dieses Verfahren akzeptieren und auch klar ist, und ne, das war jetzt ein Stimmungsbild und später wird abgestimmt, dann hat das einfach einen massiven Effekt.
Ja. Genau. Ich finde auch stark, ganz kurz, ich finde es auch nochmal stark, dass du diesen Effizienzpunkt davor hast, weil wenn ich darüber rede, dann sagen Leute mal schnell so, boah, das klingt aber super kompliziert und so, aber in Visionsworkshops, wo super viel Text entstanden ist, habe ich das schon mal gemacht, so einfach Widerstände skaliert, erhoben, ne, von 0 bis 10 und dadurch ist so viel, über das wir nicht mehr diskutieren mussten, klar geworden, ne, und dafür worüber diskutiert wird, da war es wirklich wert. Genau. So, aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Du warst dann beim Punkt Widerstand oder denk deinen Gedanken gerne weiter, ja.
Genau, also was ich schon noch interessant finde an dem Originalverfahren ist, dass sie auf Widerstand zielen. Also es sind die Widerstände. Man könnte auch sagen, warum macht ihr nicht eine Zustimmungsabfrage? Ne? Warum nicht, sag ich nicht 0, den Lieferanten würde ich gar nicht wählen und 10, den auf jeden Fall, den hätte ich super gerne. Und ich mache das mal so. Widerstand mache ich, wenn es mir wichtig ist, wenn mir vor allem die Getragenheit im Vordergrund steht. Weil es kann sein, dass ich eine Option nicht für besonders sinnvoll halte, aber auch trotzdem gar keinen Widerstand habe. Und es gibt bestimmte Dinge, wenn ich ein Team-Event entscheiden muss, da muss nicht jeder die letztendliche Wahl super gut finden, aber mir ist schon wichtig, dass jeder dabei sein kann. Dann finde ich, ist Widerstand ganz wichtig. Ne? Mir bringt es gar nichts, wenn 5 von 7 Leuten total Bock auf Klettergarten haben und zwei haben panische Höhenangst und würden da nicht mitmachen. Dann finde ich, ist Widerstand total hilfreich. Und ich mache aber manchmal auch Zustimmung, wenn ich sage, hier geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Getragenheit, sondern um eine sinnvolle Entscheidung. Und also sozusagen, da steht mehr die Sache dann im Vordergrund, dass ich sage, nehmt mal das, was ihr am für sinnvollsten haltet, eine 10 und das, was ihr für gar nicht sinnvoll haltet, eine 0. Natürlich korreliert Widerstand und Zustimmung ein Stück weit negativ, aber nicht voll. Es setzt einen anderen Fokus. Ich finde, da kann man noch mitspielen. Und ich würde auch echt dafür werben, ich habe jetzt ja dieses Vollverfahren erklärt, ich viel, viel häufiger mache ich das gar nicht, sondern ich nutze einfach diese skalierte Abstimmung schon, um diesen Effizienzgewinn zu haben. Weil klar, also wie du es gesagt hast, darüber müssen wir nicht mehr reden, darüber nicht mehr reden. Eigentlich sind es nur noch 2 Optionen, wo der Tenor groß ist. Lass uns die doch mal genauer diskutieren. Und lass uns dort mal genau da reinspringen, wo Leute irgendwie mit ihren Bewertungen rausleuchten und sagen, ach, warum bist du denn da, was siehst du da als Gefahr oder warum ist dein Widerstand da so hoch? Ich finde, ich mache die gleiche Erfahrung wie du, dass Leute erstmal sagen, boah, das klingt irgendwie aufwendig. Das Zahlen reinkleben ist oft eine Sache von 5 bis 10 Minuten und dann ist die Diskussion so viel schneller.
Ja, voll. Oder man kann ja auch in ganz kurzen Varianten, ne? Eben einmal Hand hinter den Rücken von 0 bis 5. Ne? Also wenn es jetzt nicht die Riesenentscheidung ist, ne, sondern einfach so mit.
Ja.
Okay. Ey, stark. Wir haben gesprochen über einen systemtheoretischen Blick. Wir haben die Story hinter dem Buch erfahren. Wir haben auch geguckt, wann macht es eigentlich Sinn, Entscheidungen auf Gruppen zu übertragen oder auch zuzumuten. Wir haben auf gruppendynamische Effekte geguckt. Konformität war der eine. Boah, kriege ich sie noch alle zusammen. Pluralistische Ignoranz war der zweite. Und der dritte Punkt, da musst du mir kurz helfen.
Verantwortungsdiffusion.
Verantwortungsdiffusion, super. Dann haben wir noch bei jedem dieser Themen geguckt, was sind denn kleine methodische Kniffe, haben gerade noch mal im Schnelldurchlauf ein paar Entscheidungsmodis mitgenommen. Ey, Michel, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal treffen, weil ich finde es wahnsinnig spannend, was du alles so aus dem Stegreif aus deinem Kopf holst. Jetzt sind wir aber knapp über eine Stunde und es gibt eine Frage, die kriegt jeder Podcast-Gast hier am Ende gestellt. Und damit machen wir den Sack zu. Es geht überhaupt nicht um das Thema Entscheiden, sondern es geht darum, glaubst du an eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht? Das ist immer unsere Ausstiegsfrage. Eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht.
Ich würde sie mir sehr, sehr wünschen. Ich sehe sie noch nicht zum Greifen nah. Mhm. Ich will sie nicht ausschließen.
Okay. Sehr schön. Wir schließen sie nicht aus und wir hoffen, dass unsere Entscheidungen, die wir so jeden Tag treffen, den Weg dahin bereiten. Michel, sehr, sehr vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Dankeschön.
Sehr gern. Danke für die Einladung.